Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich wieder heute mit dabei, unser Fashion-Guru aus Quickborn von der Comdirect.
Dirk Schwitzke hier, ich grüße euch. Diese Einleitung ist mal wieder, alles andere hätte mich auch überrascht, sagen wir es mal so.
Ja, oder? Also deswegen, ich habe schon gemerkt, du warst ganz sprachlos und wusstest gar nicht, was du sagen solltest.
Du machst mich einfach hin und wieder sprachlos.
Ach Gott. Ja, oder ich, beziehungsweise auch die Aktienmärkte, wenn man momentan so sieht, was da so abgeht, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Überleitung.
Oder? Das gelingt mir doch manchmal ganz gut. Ich habe heute mal geguckt, tatsächlich der DAX zum Jahresanfang, also sprich am 2. Januar, erster Handelstag, bei 20.024 Pünktchen. Jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen, heute am Donnerstag um 14 Uhr, sind wir bei 22.525 Punkte, haben also mal schlanke 12% raufgelegt, raufgepackt. Ja, Dirk, hättest du damit gerechnet?
Also es überrascht mich jetzt nicht übermäßig. Also es kommen ja einige Punkte zusammen, was den DAX betrifft speziell. Also man kann ja auf der einen Seite kann man natürlich sagen, die deutsche Wirtschaft brummt jetzt nicht gerade so. Das ist ein bisschen das Sorgenkind Europas oder Weltwirtschaft oder eines der Sorgenkinder der Weltwirtschaft. Aber der DAX läuft trotzdem. Aber da kann man wirklich nur drei Punkte nennen. Also einmal ist der DAX ja nicht die deutsche Wirtschaft. Der DAX repräsentiert ja erstmal die Großkonzerne, die überwiegend ihren Umsatz und ihre Geschäfte im Ausland international weltweit machen. Und zum Zweiten, immer wieder zu betonen, der DAX ist ja im Gegensatz zu den meisten anderen großen Aktienindizes ein Performance-Index, also Dividenden werden damit reingerechnet. Das ist im Januar vielleicht nicht so relevant, aber das kann auch ein bisschen erklären, warum er, dass er im Grunde langfristig gegenüber anderen Indizes ein bisschen in Anführungszeichen schummelt. Also die meisten anderen Indizes sind Kursindizes, die Dividenden nicht mit reinrechnen. Und zum Dritten kann man auch sagen, dass es oft so ist und von der Saisonalität her nicht ungewöhnlich ist, dass die Werte und die Indizes, die vielleicht im Vorjahr etwas zurückgeblieben sind, im Januar und im Februar ein bisschen stärker laufen, weil es tendenziell so ist, dass die Werte, die ein ganzes Kalenderjahr lang gut gelaufen sind, zum Ende im Dezember hin eher auch nochmal begünstigt sind durch den sogenannten Window-Dressing-Effekt, durch steuerliche Effekte und dass dadurch dann die Werte, die im Vorjahr etwas zurückgeblieben sind, vielleicht ein bisschen im Januar begünstigt sind, dass man sich da überlegt, nach einer Revision der eigenen Anlageportfolios schaut, wo vielleicht gute günstige Einstiegsmöglichkeiten sieht man auch in den USA, dass die Magnificent Seven-Werte, abgesehen von Meta, im Januar und Februar eben nicht so gut gelaufen sind. Also die Werte, die über Jahre hinweg die Antreiber der Weltleitbörse waren und dass es da eine gewisse Sektorrotation gibt, dass von Tag zu Tag wechseln unterschiedliche Branchen stark sind und die, wie gesagt, die großen Werte, die den Markt gezogen haben, eben nicht so gut laufen. Und in diesem Sommer kann man vielleicht auch den europäischen Markt insgesamt als einen Nachzügler sehen und auch andere Nicht-US-Märkte, die schlechter gelaufen sind als die Wall Street, jetzt zum Jahresanfang vielleicht erstmal so ein bisschen begünstigte Phase haben. Das kommt so alles zusammen. Einige sagen vielleicht auch, dass der DAX oder die deutsche Wirtschaft vielleicht jetzt bei dem politischen Umfeld vor einem Revival steht. Da habe ich so ein Statement des großen Familienunternehmers Reinhold Wirth gehört, der gesagt hat, er positioniert sich jetzt vor den anstehenden Bundestagswahlen für eine anstehende Erholung und einen Boom in Deutschland. Und vielleicht setzt man eigentlich auch darauf, dass jetzt, wenn es vor den Wahlen ganz düster für Deutschland aussieht und für die deutsche Wirtschaft, dass vielleicht das der richtige Zeitpunkt ist, um jetzt einzusteigen. Und das sind so einige Punkte, die zusammenkommen. Und von daher reicht das eben für neue Rekorde beim DAX. Habe ich was vergessen?
Ja, wir haben ja momentan die Spekulation, dass es eventuell zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen könnte. Die sind ja tatsächlich auch schon seit Wochenbeginn da. Das heißt, hier hatte man ja schon im Vorfeld auch gesehen, dass da sich einige größere Investoren eben genau mit Hinblick darauf bereits positioniert haben, weil das Ganze ja schon ja eigentlich mit der Neuwahl beziehungsweise mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump in den USA ja auch ein Punkt auf der Agenda war. Also das ist jetzt sozusagen keine Spekulation, auch kein Insiderhandel, was man jetzt vielleicht annehmen könnte, sondern einfach ganz klar eine Annahme, wo halt viele Investoren gesagt haben, hey, das hat er auf seiner politischen Agenda gehabt, der will den Ukraine-Krieg beenden, also zumindest stoppen, wie auch immer. Und wenn das natürlich passiert, ist das positiv für Europa, für Deutschland. Das hat man heute im asiatischen Handel auch sehr gut schon gesehen. Da sind dann insbesondere so Baggerhersteller wie eine Komatsu oder auch in Südkorea viele Bauunternehmen eben gestiegen, also zumindest mal die Aktien von denen, weil man eben natürlich annimmt, wenn eben dort Waffenstillstand ist und wenn es dann eben hoffentlich zum Frieden kommt, dass dann eben natürlich gerade eben auch Baumaschinen und dergleichen eben benutzt werden. Ich bin gespannt, was die amerikanischen Börsen machen, ob Caterpillar und Co. davon auch profitieren werden. Aber das ist auch wirklich ein treibender Faktor. Ich denke aber, also seit einiger Zeit habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem insgesamten Perform hier im DAX. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, auf Jahressicht hätte man das annehmen können. 22,5, 22,6, schöne Performance, 12-13% in dem Dreh wäre sicherlich denkbar gewesen. Aber innerhalb von 6 Wochen, das ist für mich dann schon so ein Thema, wo natürlich auch einfach die Korrekturgefahr sehr groß ist. Und dafür braucht es dann halt auch nicht mehr viel. Ne? Also nehmen wir mal an, es würde sich jetzt verzögern oder die beiden Parteien kommen jetzt doch nicht zueinander und es gibt keinen Waffenstillstand, dann wird das natürlich auch entsprechend wieder nach unten korrigiert. Oder wir bekommen eben schlechtere Wirtschaftsnachrichten, schlechtere Inflationszahlen. Also es gibt halt einfach einen Haufen Einflussfaktoren, die halt auch dagegen sprechen, was nicht heißt, dass ich jetzt den Markt schlecht drehen will, was einfach bedeutet, und das ist immer ganz wichtig, also jeder, der hier zuhört und jeder, der sich mit den Aktienmärkten beschäftigt, der muss ja seine eigene Strategie umsetzen und meist ist die halt auch oft long-only gesteuert, das heißt, man investiert in den Märkten, ist ja auch gut, man sollte die Gewinne laufen lassen, ist auch gut, man sollte aber dann auch immer sehen, dass man sozusagen sich immer gegenprüft, also das ist immer vorsichtig sein, wenn eben alle mega bullish sind und alle sagen, hey, die Börsen steigen nur noch, nie wieder schwach, dann wird es meist gefährlich. Und wir reden ja hier nicht darüber, dass man eben mal eine Korrektur von 3 oder 4, 5% im DAX hat. Das wäre jetzt auch nicht wild. Also selbst wenn der DAX jetzt mal 1000 Punkte abgeben würde, würde man ja immer noch satt im Futter liegen, also gute 7, 8% haben. Da kann man sich nicht beschweren seit Jahresanfang. Es geht hier wirklich viel mehr darum, wenn eben wirklich ein massiver Paradigmenwechsel einhergehen würde, also ob das jetzt von der politischen Richtung ist, ob das jetzt von der wirtschaftlichen Richtung ist, wie auch immer, da sollte man sich gegenprüfen. Und deswegen sind halt solche Formate, wie wir es hier machen, so wichtig, dass man eben immer wieder gucken kann, okay, ist das, was die beiden da sagen, ungefähr konform mit dem, was ich so als Überlegung habe, also als Zuhörer, geht das vielleicht in die komplett andere Richtung, habe ich die ganzen Faktoren und entsprechenden Parameter auch bei mir berücksichtigt, und darum geht es ja im Großen und Ganzen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim zweiten Thema, dein Lieblingsthema China, die Nummer 36, wenn man so will. Ja, die chinesischen Börsen eben auch seit einigen Tagen, Wochen on fire, kann man gar nicht anders sagen. Was führst du denn da für Gründe an? Warum sind die chinesischen Börsen, insbesondere Hongkong, derzeit so gefragt?
Also zum einen ist natürlich das Niveau ohnehin schon niedriger gewesen. Also die chinesischen Märkte sind aus bekannten politischen und sonstigen regulatorischen Gründen ohnehin niedriger bewertet als die meisten westlichen Werte, gerade als die Wall Street. Und in diesem Zusammenhang kann man eben auch sehen, dass die Märkte in China sehr stark zurückgekommen sind. Das Jahr 2022 war ja für die meisten Märkte nicht besonders positiv, aber die chinesischen Märkte sind dann in dem 2023 und auch bis Mitte 2024 weiter tendenziell nach unten gelaufen. Einmal aufgrund der politischen, regulatorischen Nachrichten aus China, dann wegen des rein makroökonomischen, wirtschaftlichen Umfelds aus China. Und auf dem Niveau hat sich ein von dem niedrigen Niveau aus gab es ja eben von beiden Seiten, sowohl von wirtschaftlicher Seite als auch von regulatorischer Seite, einige Zeichen der Entspannung. Also so würde ich es einordnen, dass jetzt mit dem Wahlsieg Donald Trumps eben so interpretiert wird, dass die das Arrangements, politische Arrangements auf geopolitischer und handelspolitischer Sicht getroffen werden können in absehbarer Zeit. Auf der anderen Seite vielleicht schon sehr viel Wirtschaftsschwäche und das heimische Markt, was in China eingepreist ist. Und das ist eben auch so ein bisschen, dass eben, wenn man jetzt schräge Vergleiche wählen möchte, ein bisschen wie in Deutschland, wenn es am düstersten aussieht, dann sind vielleicht Zeiten einzusteigen, und da wird einiges vorweggenommen, dass man eben auch mal auf der politischen Seite bei der im Verhältnis zu den USA sieht, Trump ist zwar das, was man einen China-Falke nennt oder ein handelspolitischer Falke, aber man sieht eben auch, dass mit ihm eben belastbare Deals, um sein Lieblingswort zu verwenden, möglich sind und von daher China etwas begünstigt wird von dem niedrigen Niveau aus. Und in dem Sinne muss man das sehen. Also es denke ich vom, wir gehen ja nachher jetzt, kleiner Cliffhanger, auch noch ein bisschen auf Einzelwerte in China ein, sodass einiges auch da sehr charttechnisch sehr interessant aussieht. Und in dem Sinne kann man, ich sage mal, als Trade kann man China reingehen. Man sollte nur vorsichtig sein, wenn man ein langfristiges Investment sieht. Man muss da immer dabei sein, weil gerade auf der regulatorischen Seite da immer irgendwelche besonderen landesspezifischen Tretminen lauern. Aber ansonsten ist das eben eine Phase, in der das tradable ist. Wenn auch ich immer vorsichtig bin, China Investable zu nennen, aber tradable ist es tatsächlich schon und in dem Sinne kann man das auch sehen. Hm. Wie siehst du das?
Naja, China ist, glaube ich, was ich ganz spannend fand, man muss da momentan wirklich viele Faktoren sehen, die so ein bisschen leisere Töne haben. Also natürlich haben wir dieses klassische, sehr laute, im Vordergrund stehende Thema politisches Risiko, wenn man eben in chinesische Unternehmen investiert. Das ist klar, das ist im Endeffekt so wie die Trompeten in einem Konzert, aber dann gibt es eben auch so Violinen und eben auch so die Blockflöte oder entsprechend Querflöte, die so ein bisschen leiser sind, aber die eben auch ganz interessant sind. Und da sieht man momentan einige Faktoren. Wie gesagt, wir gehen ja im zweiten Teil dezidiert mal auf ein Unternehmen ein. Aber man sieht zum Beispiel, dass die chinesische Regierung heute bekannt gegeben hat, sehr stark durchgreifen will im Immobiliensektor. Man will also China Wanke, ist der eine der verbleibenden größten Immobilienunternehmen in China, finanziell unter die Arme greifen und will damit eine Stabilisierung in den Sektor hervorrufen, was halt ganz wichtig ist, weil der Immobiliensektor in China, darüber haben wir an dieser Stelle schon sehr häufig gesprochen, so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist über die weitere Konjunkturentwicklung. Wenn eben sozusagen der Immobiliensektor brennt, ist klar, dass die chinesische Bevölkerung dort anderes zu tun hat, als zu konsumieren, sondern man versucht, das Geld beisammen zu halten, weil sozusagen natürlich die Immobilien, die man im Besitz hat, und der Trend geht in China ja nicht zur Zweit-, sondern eher zur Dritt- und Viertimmobilie, weil die natürlich dann eben auf den Schuh drücken oder im Schuh drücken, wenn man es so will. Also das heißt, das ist sicherlich schon mal eine Maßnahme, die so einen kleinen Paradigmenwechsel bedeuten kann. Dann, was mir aufgefallen ist, dass wir einen unheimlich starken Schulterschluss zwischen, ich sage jetzt mal, vielen chinesischen und amerikanischen Unternehmen sehen. Wie gesagt, ich will gar nicht zu viel verraten, das macht der zweite Teil des Unternehmens keinen Sinn. Aber man erkennt halt schon, dass das so an dieser politischen Konfrontation ist vielleicht falsch gesagt, aber Positionierung von den USA und China vorbeigeht. Also das heißt, wir sehen hier viele Kooperationen auf Ebene von den Unternehmen, die wirklich eine Größenordnung haben, wo man sagen kann, das machen die Unternehmen ja nicht ohne Grund. Also wenn man hier jetzt befürchten würde, dass zum Beispiel von Seiten der chinesischen Regierung durchgegriffen werden würde und dort eben mit schnellen Auswechsel auf Seiten des Vorstands zu rechnen wäre, würden eben viele amerikanische Unternehmen keine Kooperation eben mit chinesischen Unternehmen eingehen. Oder wenn man eben davon ausgehen würde, dass es zu Handelsrestriktionen kommen würde, würden die amerikanischen Unternehmen das ja ebenfalls nicht machen. Für mich ist das so ein kleiner, Fingerzeig, würde ich es vielleicht nennen, in die Richtung, dass man damit rechnen kann, dass wir klar, natürlich die starken Männer, das ist ja auf der politischen Bühne ja immer wieder wichtig, ne, da müssen wir ordentlich wie die Gorilla auf dem Brustkorb rumtrommeln, damit man eben sieht, okay, das sind eben die starken, die führenden Mächte in dieser Welt, aber eben auf Corporate-Ebene, da tut sich eine Menge und das finde ich eben so spannend derzeit. Du hast vollkommen recht, China, wenn man sich das Ganze mal charttechnisch ansieht, natürlich auch diesen klassischen Bewertungsabschlag. Viele Investoren sind eben aufgrund der eingangs beschriebenen vordergründigen Problematik des politischen Risikos binnenmarktorientiert als auch im Außenhandelskonflikt oder Streit natürlich immer eher mit Ressentiments daran gegangen, so wie du ja auch, was ja auch richtig ist. Also man soll ja nichts machen, womit man sich einfach scheiße oder doof fühlt. Aber wenn man sich halt anschaut, ja, DAX 22,5, Dow Jones beziehungsweise S&P 500 6049. Ich habe gestern mal so ein paar amerikanische Unternehmen durchgeschaut. Also wenn du da ein Unternehmen unter ein 30er KGV noch findest, was interessant ist, ist das wirklich selten. Also man liegt so im Bereich 26 bis 30. Ja, aber
das von der Branche ab.
Genau, aber
es ist Pharma gibt es das.
Genau, aber ansonsten ist das halt wirklich schon, sind Bewertungsstände, die erinnern mich sehr, sehr stark an 2000, 2001, wo wir da wirklich auch jenseits von Gut und Böse waren. Ich kann mich noch dran erinnern, Bewertungsstände so im KGV-Bereich von 12 bis 18, je nach Branche, ist eigentlich in Anführungsstrichen durchschnittlich normal. Ja, jetzt sind wir mittlerweile dabei, dass wir da jenseits von Gut und Böse sind. Wenn man sich eine Palantir anguckt, was haben die momentan, 230 oder sowas? Ja, das sind natürlich alles Dinge, darüber hatten wir letzte Woche gesprochen. Da sucht man natürlich dann schon gerade von Investorenseite nach günstigeren Protagonisten und die findet man halt auch teilweise in China. Jetzt sind wir nicht schon in den USA gerade gewesen, ganz spannend in dieser Woche und da bin ich auch gespannt, was du sagst. Wir hatten die Rede von Jerome Powell sowohl vor dem US-Senat im Bankenausschuss als auch vor dem Repräsentantenhaus. Natürlich ging es darum zu sehen, was die amerikanische Notenbank mit der Zins- und Geldmarktpolitik zukünftig machen wird, wie man sich positionieren wird. Natürlich ging es auch um Strafzölle, Auswirkungen, Inflation. Wir hatten die Verbraucherpreise in dieser Woche gesehen. Hast du die Rede zumindest mal nicht jetzt live gesehen und auch sicherlich keine Fragen gestellt, aber zumindest mal im Nachgang als Kommentation mitbekommen?
Hast du sie etwa so genau verfolgt, dass du weißt, dass ich keine Fragen gestellt habe?
Ja, ich habe das nicht gesehen.
Also, was das betrifft, was die USA und die US-Märkte betrifft, finde ich auch deine Metapher von dem Konzert ganz schön. Also da ist dann sicherlich so, dass der US-Präsident die Posaune ist oder die Pauke, jedenfalls das ganz laute Instrument, während im Hintergrund dann die Violinen auch wichtig sind. Das sind eben zum Beispiel andere Marktteilnehmer oder andere Player, wie zum Beispiel die Notenbank oder andere, die eben auch wichtige Töne beisteuern und dann vielleicht nicht so in die, jenseits der Wirtschaftsfachpresse, nicht so in die Massennachrichten kommen, wie die lauten Töne von Donald Trump. Und in dem Sinne würde ich auch jetzt die Rede von Paul einordnen. Also Donald Trump hat ja unter anderem Davos gesagt, er verlangt, dass die Zinsen sinken. Er hat nicht gesagt, ob er die Marktzinsen für Anleihen oder die Leitzinsen meint, aber alle haben daraus interpretiert, er meint wahrscheinlich die Leitzinsen. Aber die Rede von Paul klang doch relativ unbeeindruckt davon. Und es war letztendlich auch so ein sehr relativ, wurde auch nicht so stark gegrillt aus meiner Darstellung, von den Fragenden aus den Reihen der Parlamentarier da Lob und Komplimente bekommen für seine Leistungen, was ich auch etwas bemerkenswert fand. Und ist im Grunde bei dem seinen Kernaussagen geblieben, die Notenbank ist weiterhin data-driven. Also sie orientiert sich weiter an den makroökonomischen Daten. Und gerade die Zahlen, die wir jetzt am Mittwoch bekommen haben dieser Woche zur US-Inflation, die zeigen eben doch, dass die US-Inflation heißer ist als erwartet. Gerade auch die Kerninflation, die für die Notenbank wichtig ist. Und vor diesem Hintergrund waren auch die Aussagen von Paul interpretiert, dass eben auch keine allzu großen Versprechungen hinsichtlich einer lange erwarteten, an bevorstehenden Zinssenkung machte. Es wurde jetzt teilweise auch gemunkelt, dass vielleicht sogar Zinserhöhungen im Raum stehen werden, aber das ist erstmal nicht das Basisszenario der meisten Marktteilnehmer. Und es zeigt sich schon, dass die meisten US-Notenbanker und auch Bostic, der Kollege von Paul, hat vorher dazu gesagt, dass die Inflationsentwicklung und auch die Konjunkturentwicklung eine baldige Zinssenkung eben eher unwahrscheinlicher macht. Und das zeigt eben schon, dass man sich da doch ein bisschen von dem lauten Trommelwirbel aus dem Weißen Haus emanzipiert und der starken Wirtschaft, starken Arbeitsmarkt, der parallel zu einer weiterhin zähen oder überraschend hohen Inflation läuft, dass man dem Rechnung trägt und sich davon den Andeutungen und Drohungen aus dem Weißen Haus wenig beeinflussen lässt. So würde ich das sehen. Was habe ich vergessen?
Ja, eigentlich gar nichts weiter. Also ich finde auch ganz spannend, dass das eigentlich alles sehr unprätentiös war. Das heißt also, dass man da eben ein sehr konstruktives Gespräch gesehen hatte und im Endeffekt darauf nochmal hingewiesen hat, dass eben die amerikanische Notenbank eben unabhängig ist. Ich glaube auch, dass Jerome Powell, ich glaube, wenn man sich das Ganze jetzt mal so in der Revue anschaut, mit einer der besten Notenbanker ist, würde ich mal sagen, die man in den letzten, ja, vielleicht 15, 16 Jahren so gesehen hat. Also ich würde den tatsächlich schon so auch in die Kategorie Alan Greenspan einordnen. Also ich finde, der macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Er hat auch als einer der wenigen Notenbanker in den letzten Jahrzehnten sowohl die Zinssenkung als auch die Zinsanhebungsphasen ja erlebt. Also ist natürlich, sag ich mal, also jetzt kein Bashing oder sowas, ja, also no front gegen irgendeine andere Notenbanker, Notenbankerin, aber ich meine, wenn ich halt ein Umfeld bin, wo eben nur die Zinsen permanent fallen und das irgendwo 4 Jahre lang, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man einfach relativ einfach auch durchkommt. Ja, weil das im Endeffekt der Politik in die Karten spielt, viele Unternehmen davon profitieren und man so ein bisschen so dieses Goldilocks-Szenario, was ja auch Dalio da geprägt hatte, einfach da nicht viel machen muss. Ja, aber wenn man eben wirklich mit Widrigkeiten konfrontiert ist, wirtschaftlich, vom Zinsniveau, Inflation einfach auch massiv anzieht und man solche Szenarien wirklich gut lenkt und auch es schafft, ahead of the curve zu sein und sich dann auch wieder zurückzustellen, also sprich wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt data-driven, das ist wirklich für mich ein Dasein eines Kapitäns, nehmen wir eine andere Metapher, ja, wo man einfach sieht, der hat es eben drauf. Ja, also das ist wirklich so ein Punkt, wo man sieht, okay, der ist auch in der Lage, eben auch mal politischen Feuerstand zu halten. Ja, also nicht Goldilock und Sonnenschein und alles toll, schön Wetterkapitän, sondern auch wirklich mal in der Amtszeit eben von Donald Trump auch mal wirklich ein, ja, Schulter zeigen und oder Nacken haben und eben wirklich auch sagen, ich mache mein Ding hier, ja, egal was passiert, wir haben ein Ziel, wir wollen im Endeffekt Stabilität, wir wollen Wirtschaftswachstum haben, wir müssen diesen Weg gehen und das muss ich sagen, wirklich Respekt, kann man gar nicht anders sagen, guter Job. Und das zeigt es halt auch. Also ich denke mal, das ist wirklich eine gute Leistung und das hat deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen eigentlich ein Non-Event gewesen im weitesten Sinne, ja, was man eben natürlich gesehen hat, du hast ja schon gesagt, du hast ja auch keine kritischen Fragen weitergestellt und die Türen waren diesmal auch alle geschlossen und nicht mehr so wie letztes Mal oder vor einem Jahr, close the fucking door, was ja auch berühmt, berüchtigt wurde. Also von daher eigentlich
ganz... Auch mit der Tür hatte ich nichts zu tun.
Nein, auch mit... du hast die Tür zugehalten. Gut, genau. Ich würde vorschlagen, wir machen die Tür für Teil 1 zu, gehen zu Teil 2, werden dort eine andere Tür öffnen. Haben wir nämlich ein paar tolle Unternehmen mit. Wir haben ja schon gespoilert. Ein chinesischer Laden ist auf jeden Fall mit bei. Und ich bin gespannt. Bis gleich.
Bis dahin. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Common Young Börsen-Podcast Teil 2. Wir kommen zu den Einzelwerten, die diese Woche besonders im Fokus stehen bei unseren Investoren und Anlegern bei der Comdirect, aber auch sonst spannende Entwicklungen zeigen. Das ist zum Beispiel ein Wert, der lange nicht der Liebling der Anleger war, wo wir uns fragen, ist das, habt ihr ein Comeback? Die Intel. Wie ist dieser Halbleiterwert einzuschätzen?
Ja, auch nicht nur von vielen Anlegern kein Liebling, sondern auch von mir lange nicht, weil ich wirklich gedacht habe,
du bist ja auch Anleger.
Ja, aber ich sag mal so, ich nehme mich ein bisschen raus, weil ich ja sozusagen mit dir zusammen hier der Host, oder wir sind ja die Host von diesem Podcast und von daher war ich auch lange Zeit kein Liebling von Intel. Ich habe die auch sehr problematisch gesehen, aus mehrere Jahre jetzt schon. Finde aber die aktuelle Situation ganz spannend, weil wir zwei Entwicklungen sehen, die für Intel oder für das Unternehmen sprechen, wobei man auch gleich vorweg sagen muss, es ist jetzt, sind keine Faktoren, die dafür sprechen, dass sich das Unternehmen in den nächsten Wochen verdoppeln wird, sondern eher auch so mittel- bis langfristige Paradigmenwechsel, der eben für die Aktien eigentlich momentan spricht. Also zum einen charttechnisch sieht man einfach, die sind ausgebombt, die sind ja bis auf $20 oder sogar teilweise $18 gefallen, haben da so einen kleinen Kursboden ausgebildet und dann kam eben zum einen vor einigen Tagen eine Nachricht, die wesentlich wichtiger war als das, was wir gestern jetzt nochmal gehört hatten, dass eben Intel einen neuen Prozessor vorgestellt hat, und zwar den Core Ultra 9 275HX Arrow Lake. Und das ist eine Technologie, die insbesondere im Gaming-Bereich eben anwendbar ist und die dem AMD-Prozessor durchaus Paroli bieten kann und in Teilen sogar besser läuft als eben der von AMD, also weniger Strom, schnellere Rechenleistung und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, weil es einfach zeigt, wir haben ja lange Zeit, lange Jahre immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AMD und Intel gesehen. Dann hatte AMD den Kopf wesentlich weiter vorne, war eigentlich schon um Längen voraus. Intel abgeschlagen auf den zweiten, dritten Platz hinter Nvidia, wenn man so auch nochmal mit reinnehmen will. Und hat eigentlich wirklich den Anschluss verpasst. Man hatte schon abgeschrieben, da wurde der Vorstand ausgewechselt. Man hat einfach gemerkt, da ist irgendwo sehr, sehr viel Sand im Getriebe gewesen. Aber irgendwie hat das jetzt auch funktioniert. Man merkt, dass so langsam sich da einiges tut und Intel auch zur alten Stärke zurückkommt. Was dann halt auch ganz spannend ist, das haben wir dann gestern gehört, dass eben zunehmender politischer Rückenwind eben aus dem Weißen Haus kommt. Das heißt, man besinnt sich natürlich darauf, wie wichtig das ist, Technologie im eigenen Land zu haben, wie fragil es eben ist, wenn man Lieferketten in Richtung Asien und außerhalb zum Beispiel dann der USA hat. Also wir in Deutschland kennen das ja im Endeffekt auch. Ja, wir haben ja kaum Technologieunternehmen, die hier wirklich nennenswert sind, außer vielleicht ein Infineon, eine ASML, eine Sun Micro, aber das war es ja auch schon. Und also jetzt im Groben. Ja gut, nur SAP im Software-Sektor, genau. Aber ja, so halt in diesen Bereichen, da will natürlich die USA, die wollen dann eher noch eine wesentlich gefestigte Struktur haben und forcieren natürlich das einfach, dass die Unternehmen in den USA entsprechend die Halbleiter produzieren und dort dann auch eine solidere und nicht so fragile Struktur schaffen. Und das ist natürlich auch weiterer Rückendeckung, Rückenwind für eben Intel und bringt die Aktie nach vorne. Das ist eben spannend, wenn man davon ausgehen kann, dass auch viele Staatsaufträge zukünftig eher in Richtung natürlich dann der amerikanischen Unternehmen gehen werden. Also sprich, wenn dann eben entsprechende Regierungseinheiten, Behörden dort eben Ausrüstung kaufen, dass die dann eben bei Nvidia, Intel, AMD und Co. eben entsprechend die Aufträge geben werden. Und vor allen Dingen, wenn natürlich auch die Technologie entsprechend da ist. Das heißt, man eben wirklich auch sagen kann, das ist State-of-the-Art-Technologie. Und deswegen ist Intel eigentlich ganz spannend. Also beide Faktoren finde ich gut. Die Technologie geht voran, Rückendeckung eben von den USA, von den amerikanischen Regierungen. Also finde ich Intel ganz spannend. Wie siehst du die?
Also ähnlich wie du. Also hier ist auch so, dass das eben so Nachzügler ist. Also was man da vielleicht noch zusätzlich sagen muss, ist, dass das eben auch wahrscheinlich auch ein Management-Thema war. Der Pat Gelsinger, der lange CEO war ging so als legendärer CEO in das Unternehmen rein und hat dann die Märkte immer wieder enttäuscht und dass er jetzt zurückgetreten ist und jetzt abgelöst wurde, ist eben schon ein Zeichen, dass ein bisschen Auslöser für positive Entwicklung bei Intel war. Und wie du richtig sagst, jetzt konkreter Anlass, weshalb die ohnehin eingeleitete Erholung jetzt einen kleinen Boost bekam, war eine Aussage von US-Vizepräsident Vance in Paris, der eben stark betonte, dass man eben im Technologie- und gerade auch im Halbleiterbereich eben auf heimische Produktion setzt. Und das wurde eben auch gerade als Unterstützung unter anderem für Unternehmen wie Intel gesehen. Man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, so interessant sie charttechnisch aus Trading-Sicht ist, sie ist fundamental natürlich nach wie vor nicht billig. Also sie hat einen KGV von fast 100, einen Forward-KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne von um die 40. Also damit spielt sie ohne weiteres in der Liga von Nvidia und Broadcom, die nun schon wesentlich besser dastehen. Also ich würde mal sagen, aus Trader-Sicht, charttechnisch ist es vielleicht interessant, fundamental würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, aber muss jeder selbst entscheiden. Also es gibt verschiedene harte und weiche Faktoren, die dafür und dagegen sprechen.
Da bin ich mal gespannt, was für harte und weiche Faktoren du bei dem nächsten Unternehmen hast. Supermicro Computer, die hatten wir an dieser Stelle auch schon mal, kam in dieser Woche mit Zahlen. Erst, wenn man sich die anschaut, könnte man sagen, große Enttäuschung, aber die Aktien haben anders reagiert. Warum?
Ja, man könnte sagen, es ist einer der Werte, die keine Investoren, sondern Fans haben. Also der konkrete Grund war, dass die Zahlen, wie gesagt, sind enttäuschend für dieses Quartal und für das nächste Quartal, aber man ist für 2026 besonders, also für das übernächste Jahr, ganz bullish gewesen in dem Outlook und das hat eben die Investoren oder diese Art von Investoren, die in diesem Wert drin sind, positiv angetan. Und der CEO Charles Yang konnte da goldene Schlösser am Horizont bauen und da hat dann eben dazu geführt, dass die Investoren über die an sich enttäuschenden Zahlen, also sowohl die Gewinne als auch die Umsätze für das laufende Quartal sind enttäuschend hinausgesehen haben und man für 2026 einen Gewinn von 40 Milliarden Dollar in Aussicht stellt, zuletzt waren es etwa 14 Milliarden, 15 Milliarden Dollar und das ist eben dann ein Grund, der bei solchen Aktien manchmal schon ausreicht. Wenn man sich so den Chart der Aktie ansieht, denke ich, ist da sehr viel Spekulation drin. Also das ist eher was, wir geben ja keine Empfehlung, aber aus meiner Sicht vielleicht eher eine Art Gambling als Investing. Wie siehst du das?
Ja, Supermicro Computer hat natürlich klar durch die Vorgänge in den letzten Monaten für sehr viel Wirbel und Trubel gesorgt. Ich denke, die Zahlen insgesamt liegen zumindest mal weitestgehend so ein bisschen im Rahmen der Erwartung. Klar, die Prognose, die Aussicht für 2026 mit 40 Milliarden Umsatz ist jetzt auch nicht verkehrt, wobei ich sagen muss, okay, da wird noch viel, viel Wasser den Hudson River, Themse, Rhein, Elbe, was auch immer oder Alster hinunterfließen. Aber es ist halt, klar, es ist ein Gambling-Stock, würde ich auch ja so sehen. Also eine Supermicro als Basisinvestment zu bezeichnen, ist schon sehr kühn. Man muss sich einfach im Klaren sein, das ist halt ein Unternehmen, was sich eben darauf fokussiert und spezialisiert hat, sehr nischig vorzugehen, also gerade im Serverbereich eben dort eben sich tummelt und agiert, also diese Serverschränke ja dann eben konzipiert und zusammenbaut und da eben auf Technologie zurückgreift, wie zum Beispiel von Nvidia und Co. und die dann eben teuer an die Kunden weiterreicht, weil die eben logischerweise so eine Infrastruktur nicht zusammenbauen können. Das ist es aber auch. Also für mich fehlt da so ein bisschen der, wie soll man sagen, Burggraben, so dieses Unique, wo man sagen kann, ja, die haben wirklich eine Technologie selbst, also wie eine Nvidia oder wie eine Intel oder so, ja, das sind so Unternehmen, wo man eben sagen kann, die können wirklich ein, ja, einfach eine Applikation oder eine Technologie bauen, wo man wirklich dann eben eine Vorreiterrolle innehat. Und das fehlt mir bei Supermicro insgesamt so. Also ich würde mich nicht wundern, wenn dann eben größere Anbieter, die sind ja auch schon teilweise im Markt, aber wie eine Siemens zum Beispiel, ja, dann, oder eben andere Unternehmen, Siemens Energy logischerweise oder eben auch aus den USA, einige Unternehmen einfach sagen, hey, wir nehmen das mit. Ja, wir machen das Geschäft auch. Eine Cisco geht auch in den Markt rein, zack, baut eben auch die entsprechenden Nischen mit auf. Und dann hat halt einfach eine Supermicro das auch relativ schwierig. Also so würde ich jetzt mal von außen das Ganze betrachten. Mhm. Mir fehlt da so ein bisschen diese Markteintrittsbarriere. Die ist zwar bestimmt da, klar, weil man Kunden hat, aber die ist halt nicht so hoch, dass da keiner rüberspringen kann. Und das sehe ich immer so ein bisschen als Gefahr. Das habe ich mit anderen Branchen auch schon gesehen. Da wurden so viele Unternehmen als ja, Vorreiter, uneinnehmbar, absoluten First Mover gesehen. Und auf einmal kamen andere Unternehmen, sind links vorbeigezogen und das war dann auch vorbei. Ja, so zum Beispiel Zoom, ja, auch ein schönes Beispiel, oder ob eine Teamviewer aus Deutschland oder so, ja, die 2021 eben weltweit vorne waren, gut performt haben und dann irgendwie den Anschluss so ein bisschen verpasst haben, weil eben Microsoft und Cisco mit ihren Anwendungen eben in den Markt reingekommen sind und dem Unternehmen so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben und die Unternehmen jetzt wirklich lange brauchen, um sich wieder nach vorne zu kämpfen. Vielleicht kann man das so formulieren. Also deswegen bei einer Supermicro, da sollte man schon so den Finger am Puls der Zeit haben.
Sehe ich ähnlich. Da kommen wir zu einem Wert, der etwas weniger nischig ist. Alibaba und die Kooperation mit Apple. Wie ist das einzuschätzen?
Genau, und jetzt gerade, als wir es abgesprochen haben, gab es eine weitere Meldung, dass Apple nämlich nicht nur mit Alibaba zusammen kooperieren will, sondern auch noch mit Baidu. Also man will jetzt hier richtig Tabula Rasa machen und KI-gestützte Suchfunktionen für Bilder und Texte für Siri, also für die iPhones in China sozusagen anbieten. Das Problem, was ja Apple hatte, war, dass die ja aufgrund von ja, vielen Restriktionen, politischen Vorschriften, Sanktionen und so weiter eben die Problematik hatten, dass bestimmte Dinge, KI-Anwendungen in China eben nicht integriert werden konnten. Jetzt hat man eben nach Kooperationspartnern gesucht und ist unter anderem auf Alibaba zugegangen und hat eben gesagt, okay, hey, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und eben KI-Modelle für entsprechend die Technologie dort integrieren und damit sozusagen gemeinsam kooperieren. Das ist so ein bisschen der Punkt, was wir im ersten Teil schon besprochen haben. Das finde ich eben unter dem Aspekt der Untertöne oder Zwischentöne sehr, sehr spannend, weil das eben zeigt, dass sich da mehr tut als eben auf der politischen Ebene. Und wie gesagt, eine Apple macht das nicht umsonst. Ja, die machen das nicht um eben weil sie eben dem Risiko ausgesetzt sein wollen, dass nächste Woche alles anders ist und auf einmal doch die großen Technologiekonzerne in China mit Sanktionen belegt werden, sondern die haben eben den Puls an Washington und wissen, was da abgeht. Und vor allen Dingen macht man das auch nicht ohne, weil eben, was auch ganz spannend ist, die Digitalisierung in China eine komplett andere Geschwindigkeit hat. Ja, währenddessen wir hier in Deutschland immer noch dabei sind. Ich glaube, wahrscheinlich werden ein Drittel unserer Hörer noch nicht mal ChatGPT in irgendeiner Form benutzt haben oder eben geschweige denn mal selber irgendwie mit rumgespielt haben. Das ist jetzt nicht despektierlich, aber das zeigt so ein bisschen auch den Punkt, was für Ressentiments, für Handicaps hier so teilweise haben, was neue Technologie ist, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, so nach dem Motto. Das ist in China halt anders. Da ist es wirklich so, dass wir vor 3 Wochen die Präsentation von DeepSeek gesehen haben und jetzt mittlerweile schon 3 große staatliche Telekommunikationsanbieter und mehrere Finanz- und Wertpapierdienstleister, und zwar 9 Stück, das schon sofort integrieren wollen. Also sich sofort committed haben und gesagt haben, ja, wir machen das, wir integrieren das. Sicherlich natürlich auch eine andere Ausgangslage. Klar, DeepSeek nimmt natürlich die Daten also ich sag mal, erst von chinesischen Unternehmen. Ja, die Regierung hat sowieso die Daten in irgendeiner Form. Aber es zeigt eben, wie schnell die eben auch dabei sind, diese künstliche Intelligenz zu integrieren. Ja, und bei uns ist halt, wie gesagt, insgesamt, ich habe jetzt gerade über unsere Hörer entsprechend gesprochen, wie gesagt, was nicht jetzt böse gemeint war, aber ich will gar nicht wissen, wenn man in so manche KMUs mal reinguckt.
Also ist schon weit der Masse der Bevölkerung schon weit voraus, vermute ich mal.
Dankeschön, genau. Wahrscheinlich ist es so, dass in Deutschland gerade mal die Hälfte der Leute überhaupt KI nutzt in irgendeiner Form. Und wenn man halt bei Unternehmen reinguckt, da ist es tatsächlich so, da werden ja noch teilweise Faxgeräte benutzt. Und das ist halt genau der Punkt, da sieht man eben genau dieser Drive und diesen Unterschied. Und das ist natürlich auch ein Punkt, was Apple sich zunutze machen will. Ne? Die sehen, in China ist eine komplett andere Bewegung, eine komplett andere Dynamik. Die nutzen das, die preschen damit nach vorne, die wollen natürlich ihre Technologie nach vorne bringen, nehmen sich große Technologiepartner wie eben Apple, wie eine Alibaba, wie eine Baidu und sind da einfach ganz, ganz anders dabei. Und das ist wirklich, finde ich, für einen Industriestaat beispiellos. Also ich, ja, das ist, wie gesagt, ich beobachte ja die KI-Entwicklung jetzt hier mittlerweile in Deutschland auch schon ein paar Jahre. Und wenn ich da immer wieder halt auch sehe, klar, man muss vorsichtig sein, man muss halt Sandboxes erstmal installieren, damit eben die Daten da auch in-house bleiben. Aber es ist eben eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit. Also 2 Jahre ist das Ganze jetzt her, dass eben ChatGPT in die Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und nach wie vor gibt es sehr, sehr wenig Unternehmen, die das wirklich integriert haben. Klar, bestimmt im Marketing und im Agenturbereich eine Menge, auch im Kreativbereich sicherlich viele. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall nicht zu vergleichen wie eben in China. Und deswegen eben eine ganz spannende Entwicklung. Wie siehst du das?
Ja, also man muss sehen, die Begriffe Datenschutz, Grundverordnung und Verbandsklagerecht sind, glaube ich, in China unbekannt.
Also, meinst du?
Also das ist ein bisschen das andere, was so Innovationsfreudigkeit und Angst vor einem Mangel an Regulierung betrifft, ist China vielleicht ein bisschen das Gegenteil von Deutschland. Und die USA sind vielleicht irgendwo in der Mitte. Was Alibaba betrifft, ist natürlich einer ganz großen Player am chinesischen Markt. Marktkapitalisierung 250 Milliarden Euro. Ist allerdings verglichen mit zum Beispiel einer Baidu oder einer JD auch mit einem KGV von 22 für chinesische Unternehmen jetzt schon relativ hoch bewertet. Aber ich finde auch jetzt aus, für unsere Zuhörer, also als Trade oder charttechnisch sieht Baba nach wie vor ziemlich interessant aus, schon seit einigen Tagen und könnte das Trade interessant sein. Was Apple betrifft, ist natürlich einer der zurückgebliebenen Werte unter den glorreichen 7, weil da so ein bisschen so der Kick und der Katalysator für neue Innovationen fehlt, im Gegensatz zu den ganzen Softwarewerten und den Halbleiterwerten der entsprechenden Größenordnung. Und da muss man eben gucken, wie weit weiß jetzt nicht, ob würde jetzt nicht unbedingt Haus und Hof darauf wetten, dass Apple jetzt die übrigen Magnificent 7 Werte in den nächsten Monaten outperformen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht so viel Fantasie haben, aber es auf jeden Fall für die chinesischen Marken kluger Move von denen.
Da kommen wir mal eher in heimische Gefilde, da wo du wahrscheinlich Haus und Hof drauf verwettet hast, auf die Siemens Energy. Die hatten ja auch schon mal ganz komplett andere Zeiten gehabt. Ich erinnere mich noch daran, da waren wir bald dabei, einstellig zu werden. Oder waren die das sogar? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, 12 Euro oder sowas war so ungefähr das Low. Mittlerweile weit weg davon, jenseits der 50-Euro-Marke. Und genau, bei 60 sogar, 60, 90. Und ja, mit Zahlen, denkst du, Schlimmste ist vorbei? Wie schätzt du das Unternehmen ein?
Ja, Schlimmste ist vorbei, ist ja, wenn man sich den Chart anguckt, schon eine Untertreibung. Also, also die der absolute Tiefskurs war, glaube ich, Ende 2023. Das war einstellig bei unter 7 Euro. Ja, also das ist natürlich, da wünschte ich, ich hätte Haus und Hof das letzte Jahr darauf verwettet. Das ist der Highflyer des deutschen DAX gewesen und die profitieren eben ganz stark von der Fantasie auf steigenden Energiebedarf durch die KI-Entwicklung, wie auch viele andere Player auch in den USA von der Aussicht auf steigende Energiebedarfe. Und ja, da haben Zahlen vorgelegt, sind jetzt auch, die Zahlen wurden auch gut, aber jetzt auf dem hohen Niveau konnten sie nochmal stark steigen, jetzt in einer Woche über 8% gestiegen, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, sind natürlich von den Trends her der Top-Wert im DAX, was die Performance betrifft. Die Zahlen waren recht gut, der Umsatz, Ausblick war, dass die Zahlen dass der Umsatz um 8-10% steigen soll, die Marge, die operative Marge wird von 3-5% angesetzt und Free Cashflow Vorsteuern soll 1 Milliarde Euro übertreffen. Und diese Zahlen waren schon vom Markt insgesamt positiv aufgenommen. Wie gesagt, wir haben jetzt auf den erhöhten Niveaus, die wir jetzt nach dem tollen Lauf 2024 sehen, nochmal jetzt nach den Zahlen einen Kurssprung gesehen. Die Performance war jetzt auf 12 Monate über 300%. Im letzten Monat allein 20%, also die läuft weiter. Und oft ist es ja so, dass dann, wenn solche Highflyer-Unternehmen Zahlen vorlegen, dass dann erstmal so eine gewisse Verschnaufpause eingelegt wird und die Zahlen erstmal verdaut werden. Aber das war in diesem Fall auch nicht der Fall. Also ich würde jetzt als Investor sagen, sind das jetzt keine Einstiegskurse mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt verkaufen würde, wenn ich drin wäre. Aber auf jeden Fall konnten da viele viel Geld mitmachen und ja, vielleicht bei einem Rücksetzer wieder ein schöner Einstiegskurs. Wie siehst du das?
Ja, also ganz spannend ist natürlich, wenn ich mich noch zurückerinnere, ja, zum einen habe ich komplett verdrängt, dass die tatsächlich ja und bei 7 Euro waren, also 10 Euro habe ich irgendwie noch so im Kopf als Low gesehen, aber stimmt, die waren ja so niedrig. Die hatten ja natürlich extrem viel Probleme mit Gamesa damals gehabt. Die haben ja dann den ganzen Laden komplett unter ihren Rock genommen und haben den einmal auf links gedreht. Spannend ist auch, dass man jetzt momentan im Bereich des Gasgeschäfts und Netzwerktechnik eben sehr viel Geld verdient. Natürlich, klar, durch eben den höheren Bedarf eben an Strom, gerade in den USA, durch eben KI-Technologie und dass dadurch natürlich sich die gesamte Situation im Konzern schon auch wesentlich verbessert hat. Wir sehen das ja auch bei Vertiv und vielen anderen Dienstleistern in diesem Bereich, gerade eben auf die USA bezogen. Ich denke auch, ich sag mal, wer halt damals die Schuspe, den Mut hatte, da eben entsprechend zu investieren, der hat sicherlich alles richtig gemacht. Klar, lässt sich jetzt natürlich bei 60 Euro auch nicht anders widerlegen. Aber ich denke halt auch momentan, da ist schon sehr, sehr viel auch eingepreist, sehr, sehr viel Positives. Ich sehe da auch so ein bisschen noch Gefahren, dass man nochmal die eine oder andere Schwachstelle da durchgreifen könnte, beziehungsweise doch wieder hochploppt. Für mich jetzt aber auch kein Grund, massiv dazu in Aktionismus zu verfallen. Ich denke, wer die eben hat, weiterhalten, ne, Stop-Loss absichern, also diese klassischen Geschichten, the trend is your friend, go with the flow oder beziehungsweise eben um Gewinne braucht man sich nicht kümmern, um Verluste sollte man sich kümmern. Das sind so die klassischen Dinge, die man eben bei so einem Unternehmen beherzigen sollte. Jetzt vielleicht nochmal auch eingeschoben, wir haben nämlich heute den Mutterkonzern, die gute Siemens, auch mit Zahlen gesehen, die sind nämlich 5,6% fester, da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen, bei denen ja ähnliche Situationen, ja, die haben eben auch ihre Auftragssteigerungen insgesamt sehr gut nach vorne gebracht. Die sind in wesentlichen Bereichen, in ihren Kernbereichen sehr gut unterwegs. Außer Automotive fängt da noch so ein bisschen hinterher. Aber die profitieren eben auch davon, dass man viele Großaufträge bekommen hat. Also man sieht schon, so die ganze Siemens-Familie, Siemens Healthineers, Siemens Energy, Siemens insgesamt, läuft eben wunderbar. Und was ich halt auch nochmal so gespannt finde, deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal reingebracht, das sind ja wirklich Konzerne, also Energy und Healthineers, die ja aus dem Siemens-Konzern per Spin-off rausgebracht wurde, auch eine Infineon. Also man muss sich das mal vorstellen, wie groß dieser Konzern eigentlich mal war oder ist. Ja, also dass man eigentlich ja 4 Konzerne insgesamt allein im DAX 40 hat, die aus einem Unternehmen gekommen sind. Also, ne, das ist schon eigentlich brutal. Und also zeigt einfach auch, wie riesig groß wichtig Siemens eben in der deutschen Wirtschaftslandschaft einfach ist und das natürlich auch nicht ohne Grund auch nach wie vor eine der wichtigsten Unternehmen DAX 40 einfach darstellt.
Auf jeden Fall sicher. Also ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Wettbewerber GE in den USA. Die hatten ja auch, die liefen eine lange Zeit eine Durchstrecke nach in den 10er Jahren und haben jetzt auch ja ihr Unternehmen ein bisschen, ihr Mischkonzern ein bisschen entschlackt und das hat sich eben auch ausgezahlt. Und das kann man eben auch bei Siemens so gut sehen, dass eben sowohl die eigentlich in Anführungszeichen Mutter, also die das, was vom Kernkonzern im Kernkonzern behalten wurde, bei gut läuft. Und da konnte man, wie du richtig sagst, jetzt auch sehen, sind ja in den letzten 12 Monaten auch 30% gelaufen. Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von jetzt 175 Milliarden Euro. Zweitgrößter Wert im DAX, meine ich. Oder konkurriert mit der Telekom immer so um den zweiten Platz. Und ja, da hat sich mal wieder gezeigt, dass es sich lohnt, Mischkonzerne aufzuspalten. Dann kommen wir zu einem anderen großen Konzern, der auch Zahlen vorgelegt hat, in den USA in einer etwas anderen Branche, die Coca-Cola. Was können wir da sehen?
Ja, ganz spannend, weil Coca-Cola, da habe ich tatsächlich auch drauf gewartet, auf die Zahlen, weil es zwei Faktoren gibt oder gab, die für mich maßgeblich waren. Zum einen natürlich das Konsumverhalten der Amerikaner in Bezug auf zuckerhaltige Koffeinplärre, also sprich, ob man eben sich durch die WQV-Ozempic-Bewegung eben dazu verlagert hat, weniger von den Limonaden eben zu trinken oder ob man eben dem Ganzen treu bleibt. Es sieht zumindest mal danach aus, dass eben der Konsument trotzdem der Coca-Cola treu bleibt. Das hat natürlich damit zu tun, dass das Management einfach clever ist und entsprechend ihre Produkte auch anpasst. Also sprich, man hat eben Zero und Sugar Free und weiß nicht, wie das alles heißt, eben rausgebracht und die Konsumenten haben eben eine unheimlich starke Markentreue. Also was man hier auf jeden Fall sieht, ist, dass Coca-Cola wirklich ein absolutes Brand ist in den USA oder international, was wirklich eine wichtige Rolle spielt. Und der zweite Aspekt, den man natürlich betrachten oder den ich betrachtet habe, ist, was eben der starke US-Dollar mit Coca-Cola macht. Wir haben ja ein amerikanisches Unternehmen, was sozusagen ja Produkte ins Ausland exportiert. Das heißt, wenn der US-Dollar sozusagen an Wert zulegt und zum Beispiel der Euro oder andere Währung, der Yen eben abschwächt, dann werden ja die Produkte von zum Beispiel einer Coca-Cola im Außenverhältnis für die ausländischen Konsumenten teurer. Also, ne, das ist ja klar, gibt sich ja allein schon daraus, dass eben, wie gesagt, der Wert, der Außenwert des US-Dollars steigt. So, und das ist immer wieder eine Frage gewesen, wo man sehen muss, die Kombination beider Einflussfaktoren, was für Auswirkungen werden die auf das operative Geschäft von Coca-Cola haben? Und wenn man da eben sieht, dass da eigentlich kaum Auswirkungen waren oder beziehungsweise die eigentlich ganz gut weggedrückt werden konnten und man im vierten Quartal einen globalen Umsatzanstieg von 2% verzeichnen konnte, und beziehungsweise ein Absatz um 2%, der Umsatz um 6% sogar auf 11,5 Milliarden gestiegen ist, dann zeigt das eben auch, dass man diese Widrigkeiten gut in den Griff bekommen hat, was insgesamt natürlich für das Management, für das Unternehmen spricht man. Das heißt also, dass man hier sich entsprechend darauf eingestellt hat und dass man natürlich dann eben auch diese Marktdynamiken, die einfach da sind, gut handeln kann. Viel wichtiger auch, dass man natürlich für das Gesamtjahr jetzt bei 25 weiterhin relativ optimistisch bleibt, ein bisschen vorsichtiger, aber man stellt zumindest mal ein organisches Wachstum von 5-6% in Aussicht und hat im vergangenen Jahr zwar noch 12%, aber dieses Jahr halt 5-6%, was auch wichtig ist, organisch bedeutet halt ohne Zukäufe. Also was Unternehmen oftmals gerne machen, ist eben, wenn die dann auf einmal exorbitante Umsatzzuwächse haben, ist das oftmals passiert, weil man einfach einen Konkurrenten gekauft hat und dann damit natürlich mehr umsetzt durch eben das zugekommene Geschäft, als man eigentlich organisch oder operativ umgesetzt hätte, und das verwässert immer so ein bisschen den Vergleich. Jetzt ist aber so, dass man hier das bei Coca-Cola eben nicht beinhaltet, sondern eben entsprechend rausrechnet und antizipiert, dass eben der Konzern aus der eigenen Kraft heraus 5-6% wachsen kann, und das ist für einen Konsumartikelkonzern durchaus okay. Also ich habe hier schon andere Zahlen gesehen, ich glaube Pepsi war es 1-3% oder so, das haben die in Aussicht gestellt, auch andere Konsumartikelhersteller sind da eher so im niederschwelligen, einstelligen Bereich unterwegs, und jetzt halt eine Coca-Cola mit 5-6%, also durchaus im mittleren, solideren Bereich. Also von daher eigentlich solide Zahlen. Ich denke, damit ist Coca-Cola aus meiner Sicht heraus seinem Ruf als Basisinvestment, wenn man in Amerika einen Konsumartikel investieren will, durchaus gerecht geworden, oder? Wie siehst du die?
Sehe ich eigentlich auch ähnlich. Es gibt ja den sprichwörtlichen Satz, jemand hat ein Image wie Coca-Cola, das heißt ein Image, das man nicht kaputt machen kann. Coca-Cola ist dementsprechend ja auch eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett, der eines seiner Mantras hat: Ich investiere in Unternehmen, die so gut sind, dass ein Idiot sie führen könnte, denn früher oder später wird genau das passieren. Und in dem Sinne hat er dann auch bei Coca-Cola zugeschlagen. Und das Unternehmen ist ja auch sehr profitabel, hat im Grunde, also im Wettbewerber Pepsi-Vergleich, ist im Grunde ein bisschen schlanker aufgestellt. Also eine höhere Marktkapitalisierung von 270 Milliarden Euro umgerechnet versus 190 Milliarden Euro. Und das bei etwa der Hälfte des Jahresumsatzes. Also es ist wesentlich, vom Gewinn her liegen die wesentlich näher beieinander, ist also auch wesentlich effizienter und höhere Margen als Pepsi und weniger diversifiziert, was natürlich ein potenzielles Issue für diese Branche sein kann, das du angesprochen hast, das Thema Wegovy, Fettwerkspritze, das muss man ein bisschen beobachten, aber ansonsten denke ich, ist ein solides Value, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis schon relativ hoch bewertet, aber wenn man so die Dividenden, die Rendite von gut rund 3% anguckt, ist es, denke ich, ein Investment, das man investieren kann, ist auch konstant, solide gelaufen, über die letzten 10 Jahre über 70%, ist natürlich kein Growth-Unternehmen, kein Wettbewerber von einer Nvidia im Depot, aber hat das Zeug zu einem Basisinvestment.
Naja, siehst du, damit haben wir eigentlich schon eine ganz gute Meinung auch jetzt hier in Teil 2, denke ich mal, rübertragen können. Ich hoffe, Unsere Hörer, Hörerinnen konnten damit was anfangen. Wir kommen nämlich jetzt zum klassisch soliden dritten Teil. Da geht es nur noch um die harten Fakten, die du in mühevollster Kleinstarbeit in deinem Armani-Outfit natürlich zusammengetragen hast. Ich bin gespannt. Bis gleich.
Bis dahin. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Come On, Ihrem Börsenpodcast Teil 3. Wir kommen zum Ausblick auf die nächste Woche. Unsere Makro- und Mikrodaten. Fangen wir erstmal an den Makrodaten an. Was erwartet uns dabei aus der Volkswirtschaft und aus der Zinsseite?
Ja, ganz spannend ist in der nächsten Woche tatsächlich, was ich in der Vorbereitung jetzt zumindest gesehen habe, ist, dass wir eine Woche der Notenbankbeiträge bekommen werden. Also das heißt, viele Redebeiträge, nachdem Jerome Powell ja in dieser Woche vor dem Repräsentantenhaus, vor dem US-Senat eben gesprochen hat, werden sich jetzt hier seine Kollegen in der kommenden Woche insbesondere zu Worte melden. Wir bekommen aber auch viele Daten aus Japan zum Beispiel am Montag, Bruttoinlandsprodukt, China, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion. Dann haben wir aus Deutschland nochmal den Bundesbank-Gut-Monatsbericht, der ist jetzt nicht so wild, aber wir bekommen am Montag nochmal einen Redebeitrag von Patrick Harker. Das wird nochmal ganz spannend zu sehen, wie der das Ganze einschätzt. Du hattest ja auch gerade im ersten Teil schon mal gesagt, dass das natürlich auch eine Auswirkungen hat, wenn sich Notenbanker entsprechend zu Wort melden. Dienstag würde ich sagen, ZDW-Umfrage, ist natürlich auch mal ganz spannend. Konjunkturerwartung eben der Finanzprofis, wie sehen die das Ganze? Dann habe ich noch den New York Empire State Index mitgebracht hier am Dienstag, der sehr, sehr zickig in der letzten Zeit war und ist, aber der auch gar nicht mal so interessant ist, weil er natürlich insgesamt auch indikativ natürlich zeigt, wo sich die Wirtschaft im Großraum New York entsprechend hin entwickeln wird. Weiterer Redebeitrag haben wir dann dementsprechend nochmal auch von Notenbankgouverneur. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem offiziellen Protokoll der letzten Notenbanksitzung aus den USA. Das FOMC-Protokoll wird da veröffentlicht. Wir bekommen unter anderem auch noch Verbraucherpreise aus England. Finde ich jetzt nicht so spannend. Und ich gehe einfach mal durch, mal sehen, was du noch so mitgebracht hast. Am Donnerstag wird spannend, Zinsentscheidung der People Bank of China. Erzeugerpreise für Deutschland finde ich ganz spannend. Natürlich Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, Philly Fed Index. Und ebenfalls ein Redebeitrag von den Goldsby. Und am Freitag habe ich noch hier den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland, aus der Eurozone, PMI-Herstellung und dann noch den Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen beziehungsweise FED-Bericht zur Geldpolitik. Das wäre von der Makroseite das, was ich in der nächsten Woche so spannend finde. Und du?
Also das wäre mehr oder weniger deckungsgleich mit dem, was ich habe. Also was man vielleicht noch dazu sagen könnte, am Mittwoch vielleicht auch einige Import-Export hatten aus Japan. Mhm. Und das vielleicht auch für die handelspolitischen Einstellungen des Weißen Hauses relevant sein kann, weil Japan ja noch ein wichtiger Exporteur in die USA ist. Freitag auch noch so ein paar Inflationsdaten, Verbraucherpreisindex aus Japan und aus den USA am Freitag zusätzlich zu den Daten, die du richtig genannt hast, die PMI hast du genannt. Ja, das sind so die wichtigsten Daten. Das haben wir die gleiche Zusammenfassung.
Na, dann bin ich mal gespannt, was hast du auf der Mikroseite mitgebracht, außer Backerfrost am Montag.
Da setzt du natürlich wie immer die richtigen Prioritäten. Also wir sind so ein bisschen der ausklingenden Berichtssaison, ist nicht mehr so ganz so überfüllt wie diese Woche und letzte Woche, wo wirklich die jeden Tag ganz große Dickschiffe berichtet haben. Aber es ist so viel los und es wird weniger amerikanisch, mehr europäisch oder asiatisch. Und wir haben einen recht heterogenen Branchenmix, also weniger so stark tech-lastig, wo die Mac 7 im Fokus stand in den letzten Wochen. Also diese Woche, Montag, habe ich so als erstmal nur das, was ich so als Wichtigstes herausgesucht habe, BHP Billiton, wichtiger Bergbaukonzern, Bridgestone, der japanische Conti. Dann Dienstag ein bisschen mehr, Celanese, Devon Energy aus dem Ölbereich, Intercontinental Hotels, können wir es zum Tourismus sagen, Medtronic, großer Pharmakonzern, Occidental Petroleum, eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett, dann aus Deutschland die TUI, können auch was über den Tourismus sagen, vielleicht Vulcan Materials, ein bisschen Infrastruktur aus den USA, wie das da läuft, ein Indikator. Und dann am Mittwoch habe ich hier Analog Devices, ganz großer Technologiekonzern, aus Europa, BAE, UK, Carrefour, das ist so mehr oder weniger der französische Rewe. Ich gehe jetzt mal so stichwortartig durch. Copart, Glencore, aus Deutschland die Hochtief. HSBC, die größte europäische Bank, das ist vielleicht sehr wichtig. Dann aus ein spannender DAX-Wert MTU, aus den Niederlanden Philips, Rio Tinto und Vale, aber beides Rohstoffwerte. Dann am 20. dem Donnerstag, ganz wichtig, Alibaba und Airbus. Mhm. Und was ich auch spannend finde, also ich gehe jetzt nochmal die allerwichtigsten durch, also eine Bookings, großer Konzern, auch in den letzten Jahren so ein Compounder hervorragend gelaufen. Allerdings ist die eine Aktie relativ teuer, ich glaube bei 4.000 Dollar liegen die. Mhm. Dann Mercado Libre, das ist der lateinamerikanische Amazon. Renault, können ein bisschen was vielleicht sagen, wie andere Massenhersteller laufen, also die direkten Wettbewerber zu VW. Schneider Electric, ein ganz großer europäischer und französischer Konzern, also ein bisschen Siemens-Wettbewerber. Walmart, das ist dann der, ja, der amerikanische Aldi oder Rewe. Ganz großer Konzern, auch hervorragend gelaufen zeitlang in den letzten Jahren. Und dann kommen wir schon zum Freitag. Da haben wir Air Liquide aus Frankreich, Berkshire Hathaway, dann am Samstag, am Wochenende. Nee, also schon, das war schon für diese Woche. Berkshire Hathaway ist dann übernächste Woche. Also das wäre dann der Abschluss gewesen der großen Werte, die ich herausgesucht habe.
Lenovo habe ich noch am 20.02. Die kommen, die finde ich auch ganz spannend. Mhm. Und am 18. waren, glaube ich, noch die Trend Micro. Die finde ich auch ganz spannend, eben gerade eben auch unter dem Hinblick oder mit dem Blick darauf, dass wir da heute Bain Capital und EQT, glaube ich, Übernahmeangebote vorbereiten. Da muss man mal schauen, wie sich das Ganze darstellt. Also da wird es ganz spannend und ansonsten denke ich auch, also gerade europäische Unternehmen werden in der kommenden Woche ihre Bücher öffnen aus der zweiten Reihe. Eine Elmos Semiconductor, Energas kommt auch nochmal am 18. jeweils. Also das wird ganz spannend. Da muss man so ein bisschen auch wieder zwischen den Zeilen lesen. Also die großen Player jetzt nicht mehr dabei, aber durchaus interessante Werte eben aus Europa, weltweit. Und eine Philips zum Beispiel am 19., glaube ich, hast du aber auch gesagt. Rio Tinto am 19., genau. Das sind so die, oder eine Whale eben am 19. Das sind natürlich die Unternehmen, wo einfach Drive in die Branchen reinkommt.
Heißen die Whale? Ich spreche hier immer Vale aus, aber gut.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe das einfach so jetzt.
Ich wahrscheinlich falsch gemacht.
Keine Ahnung, egal. Hauptsache die Zuhörer wissen, welches Unternehmen gemeint ist. Vale oder Bale. Genau, der Brasilianer. Wer es weiß, kann es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja. Nee, Quatsch, okay. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, dass du heute dabei warst. Wir sind heute, wie man vielleicht gehört hat, wieder mal remote unterwegs. Deswegen konnte ich deine natürlich immer, wie immer, vorzügliche Kleiderauswahl nicht beschreiben. Kommt aber wieder, wenn wir uns dann natürlich wieder vor Ort sehen. Ansonsten, ja, alles Gute, schönes Wochenende, viel Erfolg an den Börsen. Ich bin gespannt, wo wir nächste Woche tatsächlich stehen, ob wir dieses Tempo weiter fortlaufen oder ob hier so ein kleiner Bremsklotz mal zu sehen ist. Wird sich alles zeigen. Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.